Leseprobe aus Giftgrüne See von Toni Alexander Ime. Gelesen von Guido Krein. Eine überraschende Reise. Armageddon, Apokalypse, Ragnarök, der letzte Krieg, der Götterkrieg oder auch Götterdämmerung. All diese Namen klingen so schrecklich endgültig. Ich aber sitze hier, 200 Jahre danach, und schreibe darüber. Diese Tatsache macht klar, dass das Ganze nicht so final war, wie man vielleicht annehmen könnte. Vielmehr blieb danach die Welt als eine verseuchte, rauchende Ruine zurück, in der sich die Überlebenden eine neue Existenz aufzubauen suchten. Ganze Völker waren für die verschiedensten Zwecke im Krieg geschaffen worden. Mein eigenes als ausdauernde Arbeiter unter Tage, Minotauren als zähe Sturmtruppen oder Elfen, für was auch immer die gut sein mögen. Nach der Katastrophe sammelten sie sich und erschufen Königreiche, Republiken und Imperien. Natürlich ging auch das nicht ohne Gewalt vonstatten. Eine an den Krieg gewöhnte Welt konnte sich kaum etwas anderes vorstellen, als jedwedes Problem durch scharfkantige Metallgegenstände in seine Bestandteile zu zerlegen. Doch bald setzten sich auch vernünftigere Wege durch. So mancher Thron wurde mit Gold gekauft und nicht mehr aus Eisen geschmiedet. Was die Götter anging, die waren weg und keiner vermisste sie. Kein Wunder also, dass die Ausübung von Religion oder das offene Verehren von Göttern in vielen Ländern unter Strafe steht. Und selbst da, wo man keine Geldstrafe zahlen, kerkerhaft verbüßen oder eine Hinrichtung aus erster Henkershand miterleben darf, wird Götterglaube nicht gern gesehen. Abgesehen von dieser, sagen wir mal, gering ausgeprägten Toleranz, gibt es noch eine weitere zweifelhafte Hinterlassenschaft ihrer unsterblichen Herrlichkeiten. Selbst nach 200 Jahren existieren noch immer große Gebiete magischen Niemandslandes zwischen den Nationen und Städten. Hier und da sind sie ein praktischer Puffer zwischen einigen verblödeten Maulwurfsköpfen, deren einzige Vorstellung von Politik die ist, möglichst viele Waffen über einem Kontrahenten abzuladen. In den allermeisten Fällen stören diese Landstriche, die irgendein Scherzkeks mal die Baulande nannte, nur Handel und Verkehr, denn sie sind Zuflucht für Monstren, Unruhestifter und anderes Gesocks. Bis auf das, was man nun wirklich loswerden will, denn das bleibt einem an den Hacken kleben, wie Minotaurenmist. Spontan würden mir dazu einige Leute einfallen, die ich in den Baulanden abladen würde. Besonders wenn ich daran denke, wo wir... Beloras Feder rutschte ab und kratzte, begleitet vom Kreischen gepeinigten Metalls über das Papier. Einen Moment lang starrte sie ungläubig die Feder an, ehe ihr klar wurde, dass ihr Geräusch unmöglich davon stammen konnte. Dieser Erkenntnis gesellten sich drei weitere hinzu. Erstens rollte gerade das Fass mit ihrer Privatreserve des allerfeinsten Zwotech an ihr vorbei. Zweitens war das nur möglich, weil sich der Boden ihrer Kabine in bedenklichem Maße neigte. Und drittens, Eure Hoheit, Eure Hoheit! Obwohl die Situation durchaus eine gewisse Panik rechtfertigte, schaffte es Buri, bei aller Dringlichkeit, trotzdem irgendwie ruhig und zurückhaltend zu klingen. Noch ehe Belora etwas antworten konnte, war ihre Kammerdienerin schon hereingekommen, hatte ihr Gepäck an sich gerissen, Belora hatte wohlweislich darauf bestanden, das Nötigste immer verpackt und griffbereit zu haben, denn sie traute weder Schiffen im Allgemeinen noch Luftschiffen im Besonderen, alles, was die schützende Umarmung der Erde verließ, konnte nur falsch sein, und sie aus der Tür hinausgeschoben. »Das Schiff stürzt ab!« Eine Erwiderung zu dieser offensichtlich überflüssigen Bemerkung lag auf Beloras Zunge. Doch zu ihrer Verwunderung sprach sie sie nicht aus. Stattdessen ließ sie sich vom Buri durch die Gänge nach oben ziehen. Die Treppe, die auf das obere Aussichtsdeck führte, schien mit jedem Schritt schmaler zu werden und Beloras Herzschlag übertönte nach und nach das Stöhnen des sterbenden Schiffs. Oben angekommen, bemühte sie sich, zu dem gasgefüllten Auftriebskörper emporzublicken, um nicht von dem schrecklichen Blau des Himmels um sie herum erschlagen zu werden. Zu ihrem Schrecken wellte sich die Oberfläche des Körpers, weil aus einem Leck das Gas in einer zischenden Flammenzunge entwich. Öliger Rauch von dem ebenfalls brennenden Motorantrieb aufs Deck und ließ ihr die Tränen in die Augen schießen. Geschubst, gezerrt und halb taub von den Schreien der anderen Fluggäste fand sie sich am Rand des Aussichtsdecks wieder, wo sie sich an der Reling festkrallte. Um das Blau des Himmels musste sie sich immerhin keine Sorgen mehr machen, denn inzwischen war das Luftschiff so tief hinabgestürzt, dass man nur den Boden sehen konnte. Kurz bevor das Gefährt auf die giftgrüne See traf, verlor Belora das Bewusstsein.